Gottes Liebe als Quelle der Moralität. Das Geheimnis der Menschwerdung offenbart die Liebe Gottes und stellt damit die Liebe in die Mitte der Moral. Für die meisten ethischen Ansätze in der Philosophie ist nicht die Liebe, sondern in irgendeiner Weise die Gerechtigkeit der tragende Begriff. Das Gute wird gesehen als das Gesollte, als das, was dem Mitmenschen oder dem Gemeinwohl geschuldet ist. Es geht um Anerkennung von Menschenwürde, um die Achtung von Rechten, um die Erfüllung von Pflichten. In solchen im weitesten Sinne Gesetzesethiken ist es schwer, für eine Liebe, die über die Erfüllung von Gerechtigkeitsforderungen hinausgeht, nachträglich noch einen Platz zu finden. Ein Paradebeispiel ist Immanuel Kant. Er stellt Pflicht und Neigung gegenüber. Moralisch gut handeln wir nur, wenn wir aus Achtung vor dem Sittengesetz handeln, also aus Pflicht. Achtung ist das einzige moralische Gefühl, das er gelten lässt. Aus Liebe zu handeln ist für ihn dagegen moralisch wertlos, weil es aus Neigung geschieht. Das gilt für jede Liebe, die über die Achtung vor dem Gesetz hinausgeht. Sie ist für ihn pathologisch, also sinnlich bedingt. Die Bevorzugung der Gerechtigkeit vor der Liebe als dem ethischen Schlüsselbegriff hat einen dreifachen Grund. Erstens ist die Gerechtigkeit ein ethischer Basiswert, der als solcher auch einem eher groben Gewissen leichter einleuchtet als sublimere Werte. Grobe Verstöße gegen die Gerechtigkeit wie Betrug, Mord und Ausbeutung lassen fast unfehlbar die Kompassnadel unseres Gewissens ausschlagen, während die Unterlassung von Liebesdiensten, die über die Gerechtigkeit hinausgehen, das Gewissen weit weniger oder gar nicht beunruhigt. Nicht jeder ist zu Heldentaten der Nächstenliebe, wie Mutter Teresa von Kalkutta berufen, und deshalb werden solche Heldentaten oft verkannt oder mitunter sogar als persönlicher Spleen diffamiert. Tatsächlich ist in der Philosophie die Möglichkeit und die Moralität supererogatorischer Handlungen heftig umstritten. Zweitens ist Gerechtigkeit als Kriterium fürs rechte Handeln ein handhabbarerer Begriff als die Liebe. Wenn es darum geht, Unrecht zu meiden und jedem zu geben, was ihm zusteht, können viel leichter klare Grenzen und Richtlinien für das Handeln aufgezeigt werden als im Bereich der Liebe. Drittens ist die Liebe im Gegensatz zur Gerechtigkeit ein äußerst schillernder Begriff. Ist die praktizierte Nächstenliebe Mutter Teresas ein Handeln aus Neigung? Wenn wir von Liebe als Neigung sprechen, denken wir eher an Verliebte, die aus Zuneigung nicht müde werden, dem Geliebten Gutes zu tun. Wenn Mutter Teresa aber weder aus Pflicht noch aus Neigung so handelte, wie sie handelte, warum dann? Im Falle der Verliebten scheint Kant recht zu haben. Ihr Handeln aus Neigung ist das Stillen eines Bedürfnisses, ähnlich wie bei einem Durstigen, der Wasser trinkt. Je sinnlicher die Liebe, umso offenkundiger ist dies der Fall. Sexuelle Handlungen eines Triebtäters können nicht nur amoralisch, sondern sogar verbrecherisch sein. Handlungen aus Mutterliebe dagegen sind zwar auch Handlungen aus Neigung, aus natürlicher Empathie, doch nur wenige werden ihnen jeden moralischen Wert absprechen. So verschiedene Philosophen wie Hutcheson oder Schopenhauer sehen deshalb im Gefühl, insbesondere im Mitgefühl, sogar die Quelle der Moralität. Kant spricht dagegen der Mitleidshandlung ihren moralischen Wert ebenso ab wie der sexuellen Triebtat. Für ihn ist moralisches Handeln Handeln aus Vernunft, und im Gefühl vermag er nur eine Konkurrenzinstanz zur Vernunft zu sehen. Durch das Christentum wird die Liebe auf den ihr gebührenden Platz gehoben. In der Aussage, dass Gott die Menschen aus Liebe erschaffen hat, bleibt der Begriff der Liebe noch recht vage. Inhalt und Konturen erhält er erst durch Gottes Menschwerdung und Erlösungstat. So sehr, heißt es bei Johannes 3,16, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Diese Liebe ist, wie der Herr etwa im Gleichnis vom verlorenen Sohn veranschaulicht, eine Liebe innigen Erbarmens. Es ist eine Liebe, die zur Einsetzung des Altarsakramentes führte, weil sie nach Nähe und Vereinigung strebt. Es ist eine Liebe, die ihren sublimsten Ausdruck in der Brautmystik findet, die das dem Volk Israel geltende Isaias Wort, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich, auf die Einzelseele anwendet. Als Gott uns erlöste, handelte er weder aus Pflicht, noch folgte er einem bloßen Vernunftskalkül, sondern er folgte dem Zuge seines Wesens, das Liebe ist. Und doch war es eine heilige Tat. Es war eine Tat höchster Moralität und gleichzeitig innigster Neigung. Deren Quelle war ein Überschuss an Liebe. Nicht Pflicht, sondern Liebe wird auf dem Hintergrund dieses Gottesbildes die tiefste Quelle der Moralität. Von entscheidender Bedeutung ist nun ein weiterer Charakterzug dieser Liebe. Sie ist Quelle des Glücks. Der Liebende strebt nach dem Glück des Geliebten, weil Liebe Wohlwollen ist. Gleichzeitig findet er eben darin sein eigenes Glück. Die bräutliche Liebe, die nach Vereinigung strebt, schenkt dem Liebenden das Glück des Wohlgefallens am Geliebten, das seine Vollendung in der erreichten Vereinigung findet. Der Gottliebende findet in dieser Liebe seine moralische wie auch eudämonistische Vollendung. Moralisches und gelingendes Leben fallen zusammen, aber nicht deshalb, weil die Moral so definiert wird, dass ihr Ideal mit dem des glücklichen Lebens logisch zusammenhängt, so ein Einwand Thomas Nagels gegen Aristoteles, sondern weil Gutsein und Glück ihre gemeinsame Quelle in der Liebe haben, die ein Ausfluss des Wesens Gottes ist. Der christlich Liebende handelt aus Neigung, aber diese Neigung ist nicht sinnlich, sondern Ausdruck der höchsten moralischen Gesinnung. Sie ist nicht Quelle, sondern Frucht der Liebe. Sie beeinträchtigt nicht die moralische Lauterkeit der Motivation, sondern ist Zeichen der Existenz und der Vorherrschaft dieser Liebe im menschlichen Charakter, einer Liebe, die ihrerseits wiederum in einem Rückkopplungseffekt durch die Neigung gestärkt wird. Der Kampf Kants galt der Verunreinigung der moralischen Gesinnung durch egozentrische Handlungsmotive. Sein Verdienst liegt darin, das moralische Handeln aus der Subsumption unter das Glücksstreben befreit und ihm seine eigene Würde zurückgegeben zu haben. Glück und Glückswürdigkeit riss er aber so weit auseinander, dass für ihn nur noch eine äußere Vermittlung durch einen postulierten Gott der gerechten Vergeltung übrig blieb. Das Glück, mit dem der Glückswürdige belohnt wird, bleibt seiner Glückswürdigkeit äußerlich. Es wird ihr nachträglich hinzugefügt. Mit dem Begriff der Liebe gelingt dagegen eine innere Vermittlung. Die Liebe bringt ihren eigenen Lohn mit sich. Zwar lädt sie als moralische Kraft vom Opfer und damit auch von der Fähigkeit zur Selbstverleugnung, also von der Fähigkeit, auf das Glück um des Geliebten willen zu verzichten. Gleichzeitig trägt sie aber als bräutliche Liebe, die nach Vereinigung strebt, den Samen des vollendeten Glücks in sich selbst. Sie macht den Liebenden sowohl glückswürdig als auch glücklich. Ersteres ipso facto, indem sie als höchste moralische Gesinnung eine Teilhabe an der Heiligkeit Gottes bedeutet, letzteres nicht immer und in allen Phasen ihres Wirkens, sehr wohl aber aufs Ganze gesehen, spätestens wenn in der Ewigkeit die hier schon realisierte Vereinigung mit Gott zur vollendeten Erfahrung wird. Gewiss hängt in diesem Leben unser Glück normalerweise auch von äußeren Faktoren ab, so dass es durch Krankheit, Armut oder Unglücksfälle beeinträchtigt werden kann. Aber die Erfahrung einer tiefen Liebe lässt uns ahnen, dass uns ohne diese Liebe die günstigste Konstellation aller äußeren Faktoren kein solches Glück bescheren könnte. Sie sind Bedingungen, nicht Quellen des Glücks. Darüber hinaus gibt es bei den Heiligen die Erfahrung, wie das Glück der Liebe die Macht selbst der schlimmsten Glückszerstörer brechen kann. So schrieb der vietnamesische Bekenner Marcel Phan inmitten qualvoller Haftbedingungen: Die Liebe ist all mein Glück, ein unzerstörbares Glück. Und Tolstoi bringt es auf den Nenner: Du brauchst nur zu lieben und alles ist Freude. Mit anderen Worten, die Liebe ist es, die uns gleichzeitig heiligt und beseligt. Die Seligkeit als Frucht der Liebe ist nicht im Sinne Kants ein die moralische Gesinnung verunreinigendes Motiv, sondern umgekehrt Frucht einer sich selbst vergessenden Liebe, die so von der Liebenswürdigkeit ihres Gegenstandes hingerissen ist, dass es ihr nur um diesen geht. Auch Kant kannte ein Gefühl, ein einziges Gefühl, das durch Vernunfterkenntnis bewirkt ist, nämlich das Gefühl der Achtung vor dem Gesetz. Es ist eben dieses selbe moralische Gefühl der Achtung, das sich in Liebe verwandelt, sobald erkannt wird, dass die Unbedingtheit und Heiligkeit des Sittengesetzes kein Abstraktum, sondern Person ist, göttliche Person. Deren Heiligkeit geht über die im Sittengesetz erfahrbare Heiligkeit hinaus und offenbart sich in der Menschwerdung als eine solche, die gleichzeitig erbarmende, sich selbst entäußernde und sich uns schenkende Liebe ist. Deshalb kann sich das moralische Gefühl der Achtung in eine bräutliche Liebe verwandeln, ohne seinen moralisch wertvollen Charakter zu verlieren. Das Glück der Gottesliebe führt nicht nur nicht zu einer Verunreinigung der moralischen Motivation, sondern auch nicht zur Desavouierung des moralischen Anspruchs, wie Philosophen wie Winfried Schröder unterstellen. Sie überwindet vielmehr ein Dilemma, das unter Philosophen immer wieder diskutiert wird, nämlich das Dilemma zwischen einem moralischen und einem gelingenden Leben wählen zu müssen. Dieses Dilemma ergibt sich aus der Unterstellung, dass moralische Ansprüche unseren wahren Eigeninteressen im Wege stehen können. In solchen Fällen stellt sich das Problem, ob und wie weit wir im eigenen Interesse den Zumutungen der Moral widerstehen dürfen. Diesen Gedanken finden wir nicht nur bei moralischen Nihilisten wie Nietzsche, sondern auch bei Ethikern wie Susan Wolfe und Bernard Williams. Sobald die Moral von der Liebe abgekoppelt wird, gerät sie früher oder später in die Rolle eines Glücksverhinderers. Damit sie dann als solche den Menschen nicht krank macht, bedarf sie äußerer Korrektive wie Freundschaft, die den Menschen von der Reduktion auf ein moralisches Wesen, das nur noch überforderter Adressat moralischer Imperative ist, erlösen. Dann kann die Losung nur noch lauten, es mit der Moral nicht zu übertreiben. Eine Moral ohne Liebe wird unmenschlich. Erst wenn Glück und Glückswürdigkeit in ihrer Wurzel, also in der Liebe, zusammenfallen und sich die Unbedingtheit des sittlichen Anspruchs gleichzeitig als sich verschenkende Liebe eines gütigen Gottes entpuppt, löst sich das Konkurrenzverhältnis von Heiligkeits- und Glücksstreben von Moral und gelingendem Leben auf. Der unbedingte sittliche Anspruch, in dem sich Gottes Heiligkeit manifestiert, ist jedem Menschen, der ein Gewissen hat, zugänglich. Dass diese Heiligkeit darüber hinaus in der Liebe besteht, ist erst durch die Offenbarung erkennbar. Durch die Menschwerdung erst wurde das ganze Ausmaß und der innere Charakter dieser Liebe offenbar, die in ihrer Schönheit alles übertrifft, was der Mensch auch nur erahnen und erhoffen konnte. Und eben Kraft dieser Schönheit gewinnt sie eine Motivationskraft, die den Menschen zu einer übernatürlichen Moralität befähigt, die über jede Gesetzes- und Gerechtigkeitsethik hinausgeht.